Ja, wieder schön volle Reihen, erfreulich zu sehen die lächelnden Gesichter und strahlende Gesichter. Ich muss sagen, die Stimmung, die heute so mir begegnet ist in der Gemeinde, die war echt erfreulich, erfrischend und ich muss auch gestehen, in ziemlichem Kontrast zu dem Thema, das aus Überschrift hier steht. Ist noch was zu retten? Fragezeichen. Für die das zu Kontrast, zu grotesk dieser Kontrast ist, des Themas mit der Grundstimmung heute, muss ich versichern, ich habe lange gerungen mit der Überschrift, auch mit dem Thema und auch im Gebet und bin zum Schluss gekommen, das ist das Thema für heute. Und ich muss auch gestehen, diese Grundstimmung, wie sehr sie erfrischend ist und ermunternd ist, und das ist gut so, das ist nicht die Stimmung, die ich heute im Alltag täglich, der ich heute im Alltag täglich begegne. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch so geht. Wir befinden uns mitten in einer ziemlich herausfordernden Zeit, die viele Fragen aufwirft. Und vielleicht habe ich jetzt, wo nochmal ich zu verarbeiten hatte, diese schöne Stimmung und mit der Frage, kannst du vielleicht doch im letzten Augenblick das Thema wechseln, muss ich sagen, vielleicht ist es auch gut so, dass wir mit dieser Grundstimmung, diesem freudigen Blick nach vorne, mit dieser Grundstimmung an das Thema uns rantasten und rangehen müssen. Und der Untertitel der Predigt, den habe ich betitelt mit dem Satz, die Zeichen der Zeit erkennen. Ich denke, zumindest der Untertitel, da ahnt schon der eine oder andere, auf welche Texte, um welche Stellen es gehen könnte. Das ist nämlich etwas, wo Jesus mehr oder weniger wörtlich genau das den geistlichen Führern der Zeit, auch die damit konfrontiert hat. Und zwar fange ich auch damit als erstes an, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Geht nicht ganz. Ist an, ist hier, Laserpointer geht. So, ja. Der erste Text, der steht in Matthäus 26, Verse 1 bis 3. Ziemlich bekannte Stelle. Da kommen Pharisäer und Sadduzäer an Jesus. Die wissen seinen Anspruch, ich bin der Messias, ich bin der Retter dieser Welt, so ist der Messias in den Propheten vorgestellt gewesen. Und die sagen, aber damit, es gab schon zu dieser Zeit, muss man sagen, viele Messiases oder viele, die sich als Messias ausgegeben haben. Und deswegen da die Gefahr der Fälschung war da gegeben. Und deswegen ist ganz logisch, was die Jünger von Jesus bitten und sagen, sie versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Mehr oder weniger, dass er sich als der richtige Messias ausweist. Und da kommt die Antwort von Jesus, Vers 2. Er aber antwortete und sprach ihnen. Am Abend sagt er, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Und dann kommt noch eine Ergänzung, ihr Heuchler. Das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Die Zeichen der Zeit aber nicht. Jesus stellt einen Anspruch an die Bibelkenner oder an die Schriftenkenner, in der Form das Alte Testament war, als Schrift, als Heilige Schrift zusammengefasst und auch unstrittig in dem Umfang. Und er sagt, ihr könnt naturwissenschaftlich das Wetter voraussagen. Kurzzeitig, ihr schaut auf den Himmel, schaut auf das Wetter und sagt, morgen wird es sonnig sein oder morgen wird es stürmisch sein. Das habt ihr gelernt aus der Natur, die ich hier geschaffen habe. Aber die Zeichen der Zeit könnt ihr gar nicht erkennen. Das ist, was ihr an die hier Pharisäer und Sadduzäer als Vorwurf formuliert. Und da kommen direkt zwei Schlussfolgerungen raus. Das erste ist, man kann Vorhersagen treffen aus dem Geschehen um sich herum. Weil sonst wäre ja der Vorwurf also grundlos, wenn es nicht möglich wäre, die Zeichen, also der Zeit zu erkennen und was ansteht, was los ist um uns herum. Das ist das Erste. Das Zweite, genau das, es ist erkennbar, gewisse Sachen sind offenkundig, offensichtlich erkennbar. Und das Zweite ist, Jesus erwartet, dass es auch gemacht wird. Wozu? Fragezeichen. Naja, die Antwort, zumindest die für mich da naheliegend erscheint, ist, um sein Verhalten anzupassen. Und ich habe versucht, alleine diese Passage so zu übertragen auf heute. Und zumindest im ersten Teil, das Wetter vorherzusagen, sind wir richtig Welten vor den Pharisäern und Sadduzäern. Ja, also ich sage mal so, kaum eine bis gar keine, du lächelst, also mit den Jungscharen, das habe ich genauso bildlich vorgestellt, bevor man irgendwie in den Wald geht und was macht, schaut man am Tag davor die Wetterprognose und weiß mit 80-90% die Kurzzeitprognose, die wird eintreffen. Die Wettervorhersage haben wir uns wirklich perfektioniert und wir können das gut erkennen, wie sollen wir uns anziehen, bevor wir auf eine Reise losgehen. Und darunter machen wir heute kein wirkliches Unterfangen im Freien oder machen keine Reise. Sind wir genauso gut in dem Erkennen der Zeichen der Zeit? Fragezeichen. Diese Frage will ich noch weiter heute nachgehen. Im Kontext dieser Fragestellung, ist noch was zu retten? Darf man überhaupt so die Frage stellen heute? Ist noch was zu retten? Ich muss gestehen und ganz offen sagen, diese Frage beschäftigt mich ganz, ganz intensiv seit gut 2 Monaten, knapp 2 Monaten, wie man sehen möchte, oder einer unterschiedlichen Intensität. Wobei ich sagen muss, auch vor 2 Jahren und 3 Jahren, diese Frage beschäftigt mich ziemlich intensiv. Heute beschäftigt sie viel mehr Leute. Leute um mich herum, auch um euch herum. Sag mal so, wenn wir über die Ukraine-Krise sprechen, ich glaube, es werden wenige Leute hier in der Gemeinde sein, die nicht mit den Ukrainern in der oder anderen Form konfrontiert gewesen sind, die die Geschichten der Flucht nicht gehört haben oder vielleicht auch persönlich erlebt haben und wer davon nicht betroffen ist, spätestens diejenigen, die die Tankstelle in den letzten 2 Wochen angefahren sind, wissen, die Welt spielt ein bisschen oder auch nicht nur ein bisschen, je nachdem, verrückt. Nur um ein paar Zahlen miteinander zu vergleichen, die Flüchtlingskrise 2015-2016, die das politische System Europas ziemlich erschüttert hat und es gab Pressemitteilungen und wenn ich über Pressemitteilungen oder Pressestimmen heute spreche, spreche ich nur von Mainstream-Medien, also keine Medien, wo man sagen würde, naja, ob das so stimmt, um die Faktenlage so stimmt, sei mal dahingestellt, haben 2015, 2016 eingeschätzt, wenn nochmal etwas mehr Flüchtlinge kommen würden, war die Gefahr groß, dass das politische System Europas kollabieren wird. 1 bis 2 Millionen Flüchtlinge sind 2015, 2016 nach Europa reingekommen. Stand vor knapp einer Woche waren es etwa 2,5 Millionen Flüchtlinge alleine im Land Polen. Also das Mehrfache von dem, was 2015, 2016 reingekommen sind. Die Zeit ist offensichtlich sonderbar, die Zeit ist herausfordernd. Und wie stehen wir in dieser Zeit? Wie reagieren wir in dieser Zeit? Ist das, natürlich hat jeder da auch eine politische, persönliche Meinung. Wir sind nun in einem System und das ist auch gut so, wo Menschen, wo die Bevölkerungen beteiligt sind in der Lösungsfindung. Das ist in der Demokratie normal und das gehört auch dazu, dass man unterschiedliche Meinungen hat, über die man auch streiten kann, über die man noch unterschiedliche Meinungen sein kann und trotzdem miteinander gut umzugehen. Aber hat das eine geistliche Dimension? Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben politische Meinungen und nochmal, das ist völlig normal, dass man die hat und auch unterschiedliche Meinungen hat und unterschiedliche Einschätzungen hat über diese Situationen. Aber wie ist es dann mit dem Geistlichen, mit der geistlichen Dimension des Ganzen? Nochmal kurz zurück zu der Entwicklung des Geschehens, bevor wir zu dem zweiten Text kommen. Also seit November, Dezember 2021 war ich erstaunlich oft genau mit der Frage konfrontiert gewesen, wird in Ukraine ein Krieg ausbrechen oder nicht? Diese Frage haben nicht irgendwelche neugierigen Passanten gestellt oder die Studenten, die immer neugierig sind und immer voraus was wissen wollen. Das waren Entscheidungsträger, das waren Politiker, das waren Wirtschaftsbosse, die da wissen wollten, wie ist die Situation einzuschätzen. Und ich hatte so gut ich konnte da Einschätzungen und Antworten gegeben. Ich habe selber in Kiew ein Spitzenforschungszentrum aufgebaut oder war am Aufbauen. Deswegen war für mich die Frage auch absolut nicht irrelevant. Aber wie ist es einzuordnen? Und ich muss sagen, auf meine Antworten, in meinen Einschätzungen, die Situation, ist auch immer diese Zwiespaltigkeit. Auf der einen Seite schaut man das politische Geschehen, macht man Einschätzungen. Ja, ich behaupte, ich kenne so ein bisschen vielleicht mehr als ein Otto-Normalverbraucher, dass die politischen Geschehnisse in Russland, wie auch in der Ukraine. Aber wie sind die geistlichen Entwicklungen? Welche Anzeichen geben Sie uns dazu? Und um auf die geistlichen Geschehnisse noch ein bisschen genauer einzugehen, habe ich einen Text genommen und da muss ich sagen, da habe ich auch gestern mit den Jan Lautenschläger gesprochen, die Steilvorlage der Jan tatsächlich mit der Predigt vor 3 Wochen gegeben. Und zwar, es geht da um die Geschichte von Lot und seiner Familie. Ich gehe jetzt nur auf ein paar Aspekte darauf ein, deswegen werde ich nicht die ganze Geschichte rekapitulieren. Die hat der Jan wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr gut aufgearbeitet und auch mir so ein paar Aha-Effekte gegeben. Ich lese mal den Text aus 1. Mose 19, auch das in Auszügen, das Wesentliche, worauf es hier ankommt, habe ich auch wieder mal fett hervorgehoben. Als er, das gemeint ist da der Lot, aber noch zögerte, die Engel haben ihn aufgefordert, verlass diese Stadt. Und Lot war die ganze Zeit zögerlich, so dass die Engel da Gewalt anwenden mussten und ihm an die Hand nehmen und rauszurren mussten, regelrecht aus der Stadt. Ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und das geschah, als sie hinausgeführt hatten, aus der Stadt ist es gemeint. Da sprach einer, dieser Engel, rette deine Seele und schau nicht zurück, steh auf, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgebung. Rette dich ins Bergland, nein, Umgegend doch, und rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Und dann werden weitere Erklärungen gemacht. Der Lot verweigert die Ausreise dahin, wo die Engel ihm schicken. Und dann geht er in eine andere Stadt. Das hat auch der Jan gut herausgearbeitet. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Ein gewaltiges Gericht Gottes über die Gegend von Sodom und Gomorra. Und dann geht es weiter und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Und es geschah, als Gott die Städte in jene Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Die Betonung hier bei mir ist, und die Frau schaute zurück hinter seinen Rücken, da wurde sie zur Salzsäule. Ich muss mit einem gewissen Fragezeichen diese Hervorhebung nehmen. Ich sage mal so von der Geschichte. Ich kenne die Geschichte im Wesentlichen aus der Kinderbibel, aus der Kinderstunde. Es ist auch eine ganz kurze, quasi Nebengeschichte, eine tragische, aber kurze Nebengeschichte. Vielmehr behaupte ich jetzt, ich schaue jetzt auf Jürgen aus Bibelkenner, vielmehr kennen wir über die Frau Lots gar nicht. Ich weiß nicht, kennen wir den Namen? Ich glaube nicht. Ich habe nirgendwo gefunden, zumindest den Namen der Frau von Lot. So, aber es ist dramatisch wenig, wer da gerettet gewesen ist. Der Jan hat es ausgearbeitet, eigentlich musste Lot überhaupt nicht in diese Patsche gelangen. Und dann konnte er auch, wir müssen auch die Tragik dieser zu verstehen, die Frauen, die Töchter von Lot, die waren offensichtlich verheiratet. Ihre Männer sind zurückgeblieben und die mussten wissen, die kommen da um und durften keinen Stopp machen, kein Innehalten, die mussten richtig fliehen. Und nicht mal die Frau von Lot konnte gerettet werden. Auch sie musste umkommen wegen ihres Zögerns und Zurückschauen. Wenn einer jetzt sich fragt, was haben die zwei Bibeltexte miteinander zu tun? Erkennt das die Zeichen der Zeit, bitteschön, und die Frau, die da sich umdreht und zur Salzsäule wird. Ich kann vielleicht nicht die absolut finale Antwort geben, aber ich weiß, dass die Texte miteinander verbunden sind. Und das liegt tatsächlich überhaupt nicht auf der Oberfläche. Aber es gibt einen ganz kurzen Text, oder die Geschichte ist auch nicht ganz kurz, aber da gibt es wieder einen Einschnitt, der die Brücke schafft. Das ist Matthäus 17, Vers 32. Ein ganz kurzer Text, da wird nochmal die Frau von Lot erwähnt. Gedenkt an Lots Frau. Da muss ich kurz den Kontext erklären. Matthäus Kapitel 17, das ist auch eine Endzeitrede von Jesu. Die bekanntesten Endzeitreden von Jesus, wahrscheinlich war es dieselbe Geschichte, die unterschiedlich dann aufgeschrieben ist, die kennen wir aus Matthäus eher 24 und aus Lukas 21. Da gibt es aber durchaus in Matthäus Kapitel 17, wo Jesus auch auf die Endzeit eingeht und zeigt, wie wichtig das ist, sich geistlich darauf vorzubereiten. Und in diesem Zusammenhang kommt dieser Einwurf und sagt, gedenkt da an die Frau Lots. Die Frau von Lot und ihr Erstarren zur Salzsäule hat offensichtlich was mit der Erinnerung an die Geschehnisse oder an die Katastrophen, an die Geschehnisse der Endzeit zu tun. Gedenkt an die Frau Lots, sagt ihr, wo ihr sagt, das und das wird geschehen. Und wenn es in Jerusalem die Katastrophen sind, dann bitte schön aus Jerusalem fliehen, kommt auch da und so weiter. Und worum es da auch geht, Leute, rettet bitte das Leben. Die Geschichte von Sodom und Gomorra ist die Geschichte davon, wo Gott sagt, es ist knapp an der Zeit und es geht jetzt nur um eins, rettet bitte euer Leben. Das ist die Erinnerung an die Frau von Lot. So, und jetzt versetzen wir uns in die aktuelle Zeit, nicht nur heute und vor einem Monat oder wo der am 24. Februar, wo der Krieg ausgebrochen ist. Wir wollen es ein bisschen weitersehen, wenn es um Zeichen der Zeit zu erkennen geht, dann muss man häufig auch so ein bisschen breiter den Kontext sehen. Und ich will tatsächlich mal in ganz kurzen Durchflug oder Überflug, würde ich sagen, einige Geschehnisse, die tatsächlich mit Kriegen zu tun haben, aber nur der letzten 12 Jahre uns vor Augen fassen. Und auch das nochmal in der Perspektive, die Sie in den Medien uns vorgetragen war, berichtet war, wo ich zumindest von der Faktenlage auch davon ausgehe, dass die auch korrekt und richtig dargestellt ist. Seit dem 24. Februar herrscht der Krieg in der Ukraine, der in der Intensität, der in der Brutalität kaum zu überbieten ist. Das erzähle ich keinem wahrscheinlich was Neues. Er sieht das selber in den Nachrichten, in den Bildern. Ich habe ganz bewusst hier auch keine Bilder genommen. Ich wusste nicht, dass die Jungschar nicht rausgeht, aber muss man hier jetzt auch nicht darstellen. Ich glaube, die Dramatik dieses Krieges, die ist den meisten hier bekannt. Also Zerstörungen von Städten. Also erstens, seit 80 Jahren gab es bei uns in Europa nicht, dass ein Land, das dritte, überfällt mit dem Ziel der vollständigen Zerstörung des Staates. Das gibt es in Europa erst seit Februar diesen Jahres wieder. Und da sind Städte ausgelöscht. Das kennt man auch. Da sterben viele Zivilisten, da sterben auch Soldaten. Auch deren Leben ist wertvoll und kostbar. Aber viele, die überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun haben. Da werden Waffen verwendet, die längst geächtet werden und man hatte nicht geglaubt, dass die zum Einsatz kommen können, vor allem in Europa. Viel weniger, also ich sage mal, da kann man nichts schönreden, da muss man nichts schönreden in dem Geschehen. Und übrigens, ich glaube, das ist für mich tatsächlich auch im Positiven erstaunlich. Nochmal, Polen hat zwischen mehr als 2,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und ruft nicht und schreit nicht, wir müssen die über Europa verteilen. Die schaffen so, sie packen die Krise so gut es geht und schaffen Hilfe. Ich war selber in Polen, in Slowakei, mir standen die Tränen in den Augen, wo ich diese Hilfsbereitschaft da gesehen habe. Und das ist gut so. Viel weniger für uns sichtbar. Ukraine ist hier, die Leute sind hier, das ist für uns sehr sichtbar. Aber die Katastrophe, die August 2021 und davor sich angebahnt hat und dann geschehen ist, wo völlig unvorbereitet europäische Militärs, amerikanische Militärs, unvorbereitet, unerwartet, weil es unerwartet gewesen ist, sich zurückgezogen haben und die Taliban eingenommen hat, und die Regierung, das Land und die Regierung übernommen hat. Ich behaupte, die Katastrophe vor Ort, die war kein Stück geringer. Die war für uns deutlich weniger sichtbar. In der Presse war viel mehr diskutiert, wie viele Leute und welche Kategorien der Leute müssen wir aufnehmen. Auf jeden Fall ging es da um ein paar hundert Leute. Vielleicht, wenn es hochkommt, um ein paar tausend Leute. Warum ich dieses Geschehen hier herausgegriffen habe in der Reihe der jüngsten Krisen, nämlich vor einer Woche gab es einen interessanten und auch wieder herzreißenden Bericht aus dem Fokus. Es ging darum, eine Helferin, eine Untergrundlehrerin aus Afghanistan hat verzweifelt appelliert an die Weltgemeinschaft, die Mädchen können nicht zur Schule gehen, die Mädchen werden nicht beschult, es geht um Pubertätsalter zwischen, glaube ich, 10 und 18 Jahren. Und die Weltgemeinschaft schaut zu und tut nichts. Tatenlos schaut die Weltgemeinschaft zu und lässt das gewähren. Die Taliban, die die Regierung übernommen haben, in allermeisten Ländern der Welt als Terrororganisation angesehen und angerechnet, schicken inzwischen die ersten Diplomaten in andere Länder. Was in die Presse nicht reinkommt, was aber uns bekannt ist, seit den Geschehnissen, seit der Stärkung der Taliban und ganz konkret auch seit dem August 21, ist die Verbreitung des Evangeliums in Afghanistan, nach allem, was ich kenne, gar nicht mehr möglich. Auch nicht unter der Gefahr des Folters und des Todes. Also ziemlich alle Missionare sind im Sommer und im August spätestens 2021 haben Afghanistan verlassen. Ein Ausbreiten des Evangeliums ist da nicht möglich. Und wir arrangieren uns mit dieser Situation und wir werden uns mit dieser Situation arrangieren müssen. Drittes Ereignis in diesem in dieser Reihe des Geschehens 2014 bis 2015, der Syrienkrieg. Das sind alles jüngste Geschehnisse. Leute, auch jünger als ich, kennen wahrscheinlich sich auch daran erinnern, an die Stimmung, an die Entwicklungen, wie die Presse es dargestellt hat. Also, sagen wir mal, Sommer 2015, Frühherbst 2015. Es ging da um den große Bekämpfung des IS, des Islamischen Staates, und da war man euphorisch. Da sah man den Islamischen Staat, die Terrorverbindungen im Zusammenbruch, im Implodieren. Und einer der Akteure da war der Präsident von Syrien, Bashar Assad, und man hatte eigentlich in der Presse schon nur geschätzt, die einen haben den 2 Wochen noch gegeben, bis der Staat Syrien implodiert und die Regierung nicht mehr da ist und der Staat an sich aufhört zu existieren. Die anderen haben eher zwei Monate diese Entwicklung gegeben. Interessant ist, wenn man als Christ solche Berichte liest, auf der einen Seite freut man sich, wenn die Welt freier wird, natürlich. Nochmal, überall in diesen Krisen geht es auch darum, um die Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden. Die, die in der Bibel lesen, wissen, dass die Uhr dieser Zeit nach der Verkündigung des Evangeliums tickt. Und die Möglichkeit der Verkündigung des Evangeliums, ein Schlüssel ist dafür, wie lange dieses Schrecken noch weiter laufen kann. So, und wenn sowas zusammenfällt, da sagt man, ja, Gott greift ein und will da noch ein bisschen Freiheit vielleicht machen, um das Evangelium da weiter verkündigen zu können. Dann ist aber, was erwartet mit dem die ganze Weltgemeinschaft nicht gerechnet hat? Die russische Armee ist eingestiegen in den Krieg und hat komplett gedreht das Geschehen. Ich erinnere mich noch an, wir haben in unserer Gemeinde jeden Sonntag den Brauch gehabt, also eine halbe Stunde davor gab es eine Gebetsgemeinschaft. Und wie viele Tränen da geflossen waren, wo man gesehen hat, das Unheil, was um Aleppo geschehen ist. Eine Stadt, die in Schutt und Asche gelegt worden ist. Und die Regierung von den Assad ist damit an der Herrschaft geblieben. Und seitdem ist da auch Terror im Land und Freiheiten sind ganz massiv zurückgefahren worden. Auch da ist die Verbreitung des Evangeliums kaum möglich. Nicht so strikt unmöglich wie in Afghanistan, aber dieses Drehen des Krieges. Und da hat die Weltgemeinschaft zugeschaut und gesagt, da müssen irgendwann mal die Europäer, Amerikaner, NATO, wie auch immer, eingreifen und dieses Vernichten der Städte doch stoppen. Und die Weltgemeinschaft hat nicht eingegriffen. Und damit möchte ich jetzt auch mal ein Missverständnis zu vermeiden. Ich spreche jetzt mich nicht dafür aus, es musste geschehen oder so und so musste die Weltgemeinschaft reagieren. Ich stelle aber fest, da wird Böses, da wird Unheil ausgebreitet und die Weltgemeinschaft hat darauf keine Antworten. Auch da, dass die Weltgemeinschaft keine Antworten hat, das muss man kein Christ sein, um das zu sehen. Das stand wiederum vor 10 Tagen etwa bei Focus Online. Ein ganz interessanter Bericht über die Entwicklung der letzten 30 Jahre und genau mit den Seufzern. Die Weltgemeinschaft hat keine Antworten gegen das Ausbreiten vom Bösen. Und genau nochmal kurz zurück zu Syrien. Wenn man das sieht und als Christ dann wieder die Sachen betrachtet und fragt man, was sagt die Bibel dazu? Und da war für mich so, noch bevor Russland eingegriffen ist, so, wo es klar war, eigentlich fällt das System bald zusammen. Da liest man in die Bibel und schaut man, bis zum Ende der Geschehen in dieser Welt gibt es den Staat Syrien. Und gibt es diesen Staat Syrien nicht als einen netten demokratischen Staat, sondern als Zentrum vom Bösen. Kann man gut erkennen, kann man gut sehen. Und da sagte man, ja, vielleicht ist jetzt so noch ein kleiner Aufschwung, da geht es doch noch hoch. Und spätestens nach dem Eingreifen von Russland sagte man, ja, die Logik der Bibel passt wieder zusammen. Das letzte Geschehen ist, was ich hier nochmal kurz aufgreifen möchte, sind die Geschehnisse 2010 bis 2014, der sogenannte arabische Frühling. Auch das hat heilsgeschichtlich durchaus eine nicht unwesentliche Bedeutung. Ich habe mal die Karte hier eingeworfen. Das geht drumherum um Israel. Und wenn es um Israel herum passiert, dann ist es schon naheliegend, dass es eine heilsgeschichtliche Bedeutung haben kann. Ich erinnere mich auch da an die Berichterstattung, die freudige Berichterstattung. Erstmal ist eine Demokratie geschaffen worden in Tunesien. Dann gab es, ohne die Reihenfolge jetzt einzuhalten, Marokko und Ägypten und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich als Freiheitsliebender war da auch in einer gewissen freudigen Erwartung, oh Mann, da kommen noch Zeiten, wo da Freiheit kommt, weil letztendlich geht es ja nicht um Politik, ob Herrscher 1 oder 2 da herrscht, sondern wenn wir da nochmal in der Presse lesen über Freiheiten, und da ging es wirklich auch darum, um gewisse Perspektiven für junge Leute. Von jungen Leuten waren diese Revolutionen, diese Unruhen initiiert worden, die eigentlich verzweifelt waren und keine Zukunft hatten. Aber es geht auch einher mit diesen Freiheiten, werden auch in der Regel zumindest die Freiheiten der Verbreitung des Evangeliums gehen einher. Weil Freiheit bedeutet auch Freiheit, ja? Freie Meinung, freie Äußerung und so weiter und so fort. Und darum ging es. So, vor 2-3 Jahren stand dazu, als Ergebnis dieses arabischen Frühlings, eigentlich eine sehr ernüchternde Berichte. Alleine Tunesien ist das Land, in dem bestimmte Freiheiten geblieben sind. Andere Staaten, 17 Staaten, die hier alle farblich markiert sind, sind zurück zu totalitären Regimen, die noch schärfer geworden sind, als die davor waren. Zu Tunesien gab es dann einen Bericht bei ZDF, 19.10.21, Zitat, in Tunesien macht sich Hoffnungslosigkeit breit. Die hart erkämpfte Demokratie wackelt. Auch da hat die Weltgemeinschaft kein Rezept gefunden, wie man mit dem Bösen umgeht, wie man das Böse im Schach gehalten wird. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie soll der Krieg in Ukraine beendet werden. Ich glaube, zweifelsohne ist, dass jeder von uns dazu seufzt und hoffentlich und wahrscheinlich auch betet und sagt, Herr, schenk da Gnade, weil das ist das einzige Instrument, das wir als Christen effektiv anwenden können. Schenk da Gnade. Warum? Warum soll das geschehen? Warum müssen so viele Leute sterben? Hungersnot. Ja, Mariupol. Leute, Kinder verhungern, weil künstlich der Zuweg zum Essen, zu Lebensmitteln abgeschnitten wird. Herr, warum ist es so? Ich weiß nicht, ob euer Herz da nicht schreit, wenn ihr die Nachrichten seht. Ich glaube schon, meins auf jeden Fall. Diesen Seufzer hören wir auch und sehen auch in der Bibel. Offenbarung 12, Vers 1 und 2, da geht es eine andere Perspektive, da ist ein Geschehen im Himmel. Da sind Leute, die schon bei Jesu im Schoß sind. Und die seufzen und sagen, Herr, du bist allmächtig und ewig, wie lange wird es noch dauern? Warum vergeltest du nicht den Bösen, heißt es da. Und Die Antwort ist, noch eine kleine Zeit musst euch gedulden. Ich muss die Weltgeschichte noch zu Ende führen. Und erstaunlich und erschaudernd ist eigentlich da die Ursache, warum. In Römer 11, 25 gibt Apostel Paulus einen Teil der Antwort. Gott wartet, bis der Letzte sich noch bekehrt und zur Errettung kommt. Ja, Gott erduldet nur dieses Erschaudern, weil um das zu beenden, müsste die Welt vernichtet werden. Und das wartet, da zögert Gott noch und sagt, ich möchte, dass noch der eine oder andere sich bekehrt, dass der eine oder andere noch das ewige Leben rettet. Und so muss man sagen, wenn wir die Zeit nicht nutzen, um den Menschen das Evangelium zu bringen, dann ist dieses Leid, dieses Elend in dieser Welt vergeblich. Und da ist auch etwas, ich überspringe jetzt mal, die Frau von Lot ist ein Mann mal. Es geht in erster Linie darum, Leben zu retten. Für mich ist es heute zu einer abgewandelten Aussage geworden, Leben retten, um ewiges Leben zu bieten. Weil was heute getan werden muss, den Leuten muss man Essen und Trinken geben, Dach über den Kopf. Die Leute, und wir waren einige Wochen wirklich wörtlich damit beschäftigt, Leben zu retten. Aber das öffnet dann das Herz und die Tür, den Leuten auch wirklich zu sagen, warum. Und dieses hier, in solchen Zeiten, ist das Evangelisieren ein Predigen, ein anderes als zu Friedenszeiten. Wir hatten hier 15, dann 6 Studenten hier aufgenommen und da bin ich der Gemeinde und den Jugendlichen besonders dankbar, dass die freundlich, nett die Herzen und die Türen hier geöffnet haben. Ich hatte dann in Köthen einen Bruder von Wort und Wissen eingeladen, der hat von der wissenschaftlichen Seite über die Gottesperspektive, über Gottes Schönheit in der Schöpfung gesprochen und habe gesehen, die Leute haben andere Sorgen. Umarmen und fragen, wie geht es dir, reicht nicht. Die Fragen im Kopf sind, wie überlebe ich es und warum muss ich durch dieses Geschehen durchgehen? Und die einzige Antwort, die man da bieten kann, ist, Gott ist es nicht zu schade, dieses Leiden zu erdulden, damit du eine Chance kriegst, das ewige Leben zu bekommen. Und das ist etwas, worauf wir uns fokussieren müssen, was wir auch für uns behalten müssen. Es geht, wenn Gott Gewalt erduldet, wenn Gott ernst redet, dann geht es um eins, dann geht es um das Leben zu retten. Es geht nicht um schön zu leben, es geht um das Leben zu retten. Und da hier auch am Ende und die Frage zuvorkommt, gibt es da überhaupt einen Trost? Ich weiß, was ich jetzt dargestellt habe, das ist hart, aber das ist die Umgebung, die uns umgibt. Das ist eine Gegenwart, in der wir leben. Und den Trost gibt es. Hebräer 12, Verse 1 und 2. Und da heißt es, so lasst uns jede Last ablegen. Und dann heißt es, indem wir hinschauen. Und wenn wir auf das griechische Original schauen, dann bedeutet das Wegschauen auf Jesus. Wenn wir nicht wegschauen auf Jesus, wir sehen das Unheil in dieser Welt, wir können es kaum ertragen. Ich kenne zu viele Christen, die in dieser Zeit des Krieges in Depressionen verfallen. Es bleibt nur eins als Trost, auf Jesus hinwegschauen und auf ihn, der rettet und wissen, der macht diese Weltgeschichte zu Ende und er rettet. Lukas 21, auch die Endzeitrede, da heißt es, wenn das alles anfängt zu geschehen, Leute, verzweifelt nicht und lenkt euch irgendwann von den Nachrichten, die einen binden, weg und schaut, erhebt eure Häupter, wohin? Da, wo Jesus kommen wird. Das ist unser Trost und auf den möchte ich, dass wir uns fokussieren und besinnen. Und dieser Trost ist hier, in diesem Bild auf Jesus. Und ich glaube, dieses Abendmahlszeichen, was Jesus uns gegeben hat, kein Zeichen, Kreuz oder ein Porträt von Jesus hat er uns hinterlassen, gesagt, daran erinnert euch, sondern Blut und Brot, was wir dann in unserem Inneren dann hinblicken können und uns ausrichten können auf Jesus, der uns mit seinem Blut das Leben geschenkt hat. Lasst uns darauf uns besinnen und darauf uns konzentrieren. Es geht darum, Leben zu retten für das ewige Leben. Amen.